Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, 18. Dezember, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm, guten Morgen.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr nochmal mit dabei seid bei unserer letzten Ausgabe in diesem Jahr. Wir gehen mit der heutigen Sendung in die Weihnachtspause.
Ein letztes Mal haben wir damit für 2020 die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben, für euch. Denn dann geht's erst am 4. Januar wieder weiter. Und das sind die Themen, mit denen wir euch heute nochmal in den Tag checken wollen.
Wir stellen nochmal die 5 Fragen an die Bundesliga.
Katrin Müller-Hohenstein, KMH vom ZDF, blickt mit uns auf die Gala Sportler, Sportlerin des Jahres.
Und wir blicken auf die sportliche Premiere des Tages, nämlich den ersten Damenweltcup in der Geschichte der nordischen Kombination.
Ja, und wenn wir schon historisch sind, dann darf natürlich auch das Geburtstagskind des Tages nicht fehlen, eine Eiskunstlauflegende. Und wir erinnern an einen historischen deutschen Biathlon-Tag. Man muss sagen, eine Gala.
Absolut. Doch bevor wir zu dieser Gala und den anderen Themen kommen, dann öffnen wir erstmal noch ein Adventstürchen im Kalender von Heinz Kamke. Unter angedacht.heinzkamke.de gibt es ja täglich ein gereimtes Sportquiz.
Ja, gesucht werden jeweils eine Sportlerin oder ein Sportler und als kleine Lösungshilfe, das Quiz steht immer unter dem Motto Wurzeln.
Lösen wir doch schnell auf, wer gestern gesucht wurde im 17. Türchen, da steckte Isabelle Duchesnay, französische Eiskunstläuferin, die zusammen mit ihrem Bruder Paul und dem gemeinsamen Dschungeltanz den Eistanz veränderte. In jüngeren Jahren waren beide dann noch für Kanada angetreten und heute geht's um dieses Rätsel. Er ist in seinem Sport ein Unikat, auch dank inzwischen anderer Usancen. Zu seiner Zeit ergaben sich noch Chancen durch einen Nationalspagat. Dem ersten Land gab unser Kandidat im Mittelfeld, wie man so sagt, Balancen. Das zweite macht ihm bald darauf Avancen, als er im Club in Übersee antrat. Zwei Länder, gut, das gab es so manche Male, aber er spielte zwei WM-Finale. Beim ersten Mal als Gast gab es nichts zu melden. 4 Jahre später mit der Heimmannschaft und einem Staatschef, der das Glück ranschafft, obsiegte er mit Heini Kamkes Helden.
Na, habt ihr schon eine Idee? Dann schnell auf angedacht.heinzkampke.de gehen und dort könnt ihr dann auch eure Lösung posten.
Und da gibt es ja noch bis zum 24. Dezember einschließlich jeden Werktag, beziehungsweise jeden Tag sogar, ein gereimtes Quiz, auch wenn wir es hier nicht mehr akustisch zu Gehör bringen in den letzten Tagen bis vor Weihnachten. Ihr könnt immer noch auf der Webseite natürlich fündig werden.
Stand jetzt aktuell.
Ja, wer hat ruhige Weihnachten und darf sich wenigstens über die Feiertage ein bisschen ausruhen, ehe das doch wirklich heftige Bundesliga-Programm schon direkt nach Neujahr mit dem nächsten Spieltag weitergeht?
Ja, das ist die übergeordnete Frage, muss man sagen, über dem 13. und damit letzten Spieltag des Fußballjahres 2020 in der Fußball-Bundesliga. Aber wir haben noch 5 Fragen mehr und stellen sie auch. Die erste lautet natürlich wie immer, wer spielt eigentlich gegen wen?
Ja, das ist die einfachste unserer 5 Fragen. Die kann man ganz einfach beantworten. Heute Abend geht's los mit Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Da werden natürlich Erinnerungen wach an Unions unerwarteten 3:1-Sieg in der Hinrunde des letzten Jahres, aber auch an das 0:5 im Rückspiel, die höchste Union-Niederlage der Saison. Und dann geht es weiter am Samstag mit Schalkes Versuch gegen Bielefeld. Ja, es ist eine Phrase, aber man kann es eigentlich fast nicht anders ausdrücken, den Bock umzustoßen.
Ja, aber dieser Bock ist so groß. Wer soll denn das machen? Also wäre man böse, müsste man sagen, die einzige Chance für Schalke wäre wohl so vorzugehen wie 1971, nur andersherum beim großen Bundesliga-Skandal zur Erinnerung, als verschiedene Spiele im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga, auch die Partie übrigens Schalke gegen Bielefeld, deswegen sagen wir das, verraten und verkauft wurden. Die halbe Mannschaft aus Schalke musste daraufhin für das nächste Jahr gesperrt werden. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, aber bitte, das wollen wir lieber nicht. Mainz spielt gegen Werder, Augsburg empfängt Frankfurt, RB Leipzig spielt gegen Köln. Nagelsmann hat gegen die Geißböcke übrigens noch nie verloren.
Und Gladbach spielt dann noch gegen Hoffenheim, verspielte ja in der letzten Saison einen möglichen Sieg in der Nachspielzeit. Was kennt man ja von den Fohlen auch aus dieser Saison zur Genüge. Ja, und dann treffen Leverkusen und Bayern im Topspiel aufeinander, ehe Freiburg gegen Hertha und Wolfsburg gegen Stuttgart dann den Spieltag abschließen werden.
Welches Spiel davon, mit Ausnahme, sagen wir mal, des Topspiels, klar, guckst du dir besonders aufmerksam an?
Naja, ich bin ja Gaffer und Katastrophentourist, von daher gucke ich mal wieder auf den vielleicht nächsten Schiffbruch der Schalker. Mal ehrlich, wenn die auch gegen Bielefeld nichts holen, dann wäre das wohl gar nichts mehr in dieser Saison. Also bei Schalke, da ist ja phasenweise tatsächlich sowas wie Wille zu erkennen, mit ganz viel gutem Willen, aber es fehlt die letzte Konsequenz und sie spielen vor allem verdammt kopflos. Das ist hier bei Schalke tatsächlich in dieser Saison auch wörtlich zu nehmen, denn sie haben schon 9 Kopfballgegentreffer in dieser Saison kassiert. Und wenn sie mal selbst den Kopf einschalten, dann geht's nach hinten los, wie beim Eigentor von Suat Serdar kürzlich in Augsburg. Also das ist schon echt bitter da bei Schalke momentan. Was guckst du dir genauer an?
Ja, es ist schwer zu sagen, mal abgesehen vom Topspiel, das klammern wir ja aus. Ich denke, ich schaue mir Freiburg gegen Hertha an, denn ich mag die Freiburger gern, das habe ich immer gesagt. Und die haben im Moment so einen kleinen Lauf und könnten der alten Dame aus Berlin richtig wehtun, denn deren wirklich grottiger letzter Auftritt ohne auch nur einen Torschuss, das könnte dem schönen Bruno L. ein gar nicht so schönes Weihnachtsfest bescheren. Also da bin ich Katastrophentourist.
Und welches Spiel geht dir so richtig am, welches Spiel läuft an deinem Interesse vorbei?
Boah, Mainz gegen Werder, muss ich sagen. Wobei man da ja eigentlich, wenn man es guckt, nur gewinnen kann, weil wer nichts erwartet, wird auch nicht enttäuscht und kann also nur positiv überrascht sein. Aber von Mainz kommt ja weiterhin nichts und Werder kann sich offensichtlich ja wirklich nur gegen große Mannschaften motivieren. Die haben es gegen die Bayern und auch gegen Dortmund ordentlich gemacht. Aber vielleicht ist es dann eben wieder so eine Mannschaft wie Mainz, die zum einen Werder wieder so eine kleine Krise schickt und zum anderen könnte sich Mainz mit einem Sieg gegen Werder vielleicht auch ein bisschen Selbstbewusstsein holen, aber das sollen die mal ohne mich machen.
Bei mir ist es ganz klar Augsburg gegen Frankfurt. Ist mir völlig egal, wer da gewinnt, obwohl, nee, stimmt auch nicht, aber ich gehe hier jetzt mal nicht ins Detail. Persönliche Antipathien haben hier in der Sendung nichts verloren, die lasse ich mal raus, aber man kann auf jeden Fall sagen, beide rangieren Stand jetzt im Niemandsland der Tabelle. Da mache ich es wie du bei dem anderen Spiel, da muss ich meine Zeit nicht mit verschwenden.
Ja, also aber so, jetzt gehen wir einfach mal wirklich zu den interessanten Dingen des Tages. Na, wobei, das ist eigentlich alles interessant, sonst würden wir es nicht reinbringen. Aber wir gehen mal zum Topspiel. Bayer Leverkusen. Also das wird ein heißer Tanz, denke ich, wenn sie nicht, wie schon so oft gegen die Bayern, die Hosen voll haben. Sie müssen mal ihre Chance nutzen und die Bayern, die sind platt. Also wenn du jetzt nicht gegen die Bayern gewinnst, wann willst du es dann tun?
Ja, haben sie es diesmal tatsächlich im Griff, haben sie die Hosen noch nicht schon vor Anpfiff voll. Das habe ich mal im Feverpitch-Podcast in dieser Woche hier auf meinem Sportpodcast.de Pit Gottschalk, den Sport1-Chefredakteur, gefragt und wir sourcen diese Antwort mal aus. Wir lassen ihn einfach antworten.
Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Fußballerisch bringt der Leverkusen alles mit, um gegen Bayern München bestehen zu können. Zumal Bayern München, wie eben besprochen, am Ende der Kräfte ist. Aber dann kommt der Kopf dazu. Und Leverkusen, wir erinnern uns, hat ja sich den Namen Vizekusen irgendwann dadurch erworben, weil man die Nerven nicht im Griff hat. Das steckt so tief in der DNA dieses Vereins drin. Beim einzigen großen Titel, neben dem Pokalsieg natürlich, um Gottes Willen, der UEFA-Cup-Sieg, da hat man sogar mal alles oder nichts gespielt 1988 und gegen Espanyol Barcelona ein Spiel im Rückspiel gedreht, ein 0-3 nicht nach Hause gebracht, 3-0 zu Hause gewonnen, Elfmeterschießen. Aber das war bei den vielen Gelegenheiten, die Leverkusen schon hatte, Großes zu gewinnen, eigentlich viel zu selten. Und da ist jetzt genau die Frage, spielt der Kopf mit oder küttelt man sich in die Hose? Und da wird es viel auf den Trainer ankommen, Peter Bosz, dass er dieses Gefühl, seine Philosophie des Gestaltens dann auch in einem solchen Spiel übertragen kann. Also dass die Spieler daran glauben, dass die Lösung vorne liegt und nicht im Abdichten hinten in der Abwehr. Das wird ein Schlüssel sein, weil die Bayern auf Trab zu halten, wenn sie schon so platt sind, würde ich als Trainer so angehen.
Ja, wie gehen sie nun aus, die Spiele vom 13. Spieltag? Lass uns tippen. Union gegen BVB, ich sage 1-1.
Union gewinnt 2-1.
Schalke gegen Bielefeld, es wird nichts, Schalke. Es wird Bielefeld am Ende knapp gewinnen, 1-0.
Ja, ich denke auch knapp 0-2.
Oh, Mainz gegen Werder, das wird ein 1-1. Du wolltest ja nicht gucken.
Ja, nee, ich will nicht gucken und dann bin ich mit dem Unentschieden auch zufrieden. Das ist ein klassisches 1-1, ich gebe dir recht.
Augsburg gegen Frankfurt, ich guck's nicht, aber es fallen 3 Tore, 2 für Augsburg, 1 für die Eintracht.
Ich sag 2-2.
lohnt sich vielleicht doch zu gucken bei vier Toren. Mhm. Rasenball gegen Köln. Also ich glaube nicht, dass Köln da viel holen wird. Das werden die Leipziger wohl schon machen. Die schießen dann auch mal wieder 3 Tore. 3-0.
Die funktionieren, das muss man einfach sagen. Die machen das 3-0, vielleicht lassen es ein bisschen ruhiger angehen und schießen nur 2, aber sie gewinnen, ich sag 2-0.
Gladbach gegen Hoffenheim. Gladbach gewinnt diesmal mal souverän 2-0.
Ich bin ein bisschen enttäuscht von Hoffenheim. Da kam auch schon mal mehr. Ich meine, nicht zuletzt haben sie den Bayern die erste Saisonniederlage zugefügt und das haben sie damals auch richtig gut gemacht. Im Moment kriegen die gar nichts mehr auf den Boden, gar keinen Fuß mehr auf dem Boden. 2-1 für Gladbach, das wird schon sein.
Leverkusen gegen Bayern, das Topspiel. Da sage ich auch, da gibt es 4 Tore. Und zwar schön verteilt, 2-2, auf jeder Seite 2.
Ja, das ist ein schwieriges Ding. Ich kann nur schwerlich gegen Bayern tippen, aber ich würde eigentlich für Leverkusen tippen. Und so denke ich, dass ich mit dem Unentschieden sehr zufrieden bin. Aber ich glaube, es wären tatsächlich 3 Tore jeweils. 3-3.
Hui, das gab es schon öfter mal in dieser Partie.
Das ist Wahnsinn. Aber ich glaube, das geht. Ich glaube, diesmal können wir 6 Treffer sehen.
Schönes Samstagabendspiel auf jeden Fall. Freiburg gegen Hertha BSC. Dein Topspiel quasi. Ich sage, das geht 1-1 aus.
Ich sage, Freiburg gewinnt das Ding 2-0.
Und Wolfsburg gegen Stuttgart. Zum Wochenabschluss gibt es nochmal ein Torfestival. Stuttgart gewinnt natürlich auswärts. Gewinnen sie immer. 3-2.
Ja, ist mir ein Tacken zu hoch. Ich sage 1-2, aber die Tendenz stimmt. Ich glaube, ich liege bei meinen Tipps diesmal so wahnsinnig falsch. Aber es ist aber immer irgendwie auch wahnsinnig schwer zu tippen, finde ich im Moment.
Und noch mehr Infos zum Bundesligaspieltag kriegt ihr natürlich im Bulli-Special mit Julius Eid hier auf meinsportpodcast.de und vor allem seinen Experten.
Stand jetzt aktuell.
Olympische Spiele, Fußball-EM, Leichtathletik-EM gab es in diesem Jahr alles nicht. Statt Supersportjahr war 2020 auch sportlich ein eher karges Pandemiejahr. Die Wintersportsaison, die hatte zu Jahresbeginn noch nahezu komplett stattgefunden. Im Sommer herrschte dann aber die große Leere, auch wenn einige Wettbewerbe natürlich wieder über die Bühne gingen. Aber was wäre selbst in Corona-Zeiten ein Sportjahr ohne die Sportlerin des Jahres, den Sportler des Jahres oder die Mannschaft des Jahres zu küren? Diese Tradition lassen wir uns von Corona nicht auch noch nehmen und so findet auch 2020 die Veranstaltung Sportler des Jahres statt. Das ZDF überträgt die Preisverleihung am Sonntag, am 20.12. ab 22.15 Uhr und Katrin Müller-Hohenstein wird die Gala auch in diesem Jahr wieder zusammen mit Rudi Zerne moderieren. Aber es wird eine etwas andere Gala werden und vielleicht profitieren von Corona Sportarten oder Sportler, die sonst eher geringe Chancen auf einen Spitzenplatz gehabt hätten, glaubt zumindest Katrin Müller-Hohenstein.
Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sogar einfacher war in diesem Jahr, die Sportlerinnen, den Sportler und die Mannschaft des Jahres zu bestimmen, weil es einfach in dieser Breite gar nicht so viele herausragende Leistungen geben konnte, weil ja eben einfach so viele Events ausgefallen sind. Am Ende war es vielleicht einfacher, ja.
Aber natürlich gibt es auch 2020 genügend Kandidaten für die begehrten Auszeichnungen. Bei den Mannschaften dürfte für die deutschen Sportjournalisten, die Sportler des Jahres ja wählen, kein Weg an Bayern München vorbeigehen. Die haben ja mit dem 2. Triple nach 2013 in diesem Jahr Sportgeschichte geschrieben. Glänzende Leistung zeigten aber auch Speerwerfer Johannes Vetter mit seinem Wurf auf 97,76 Meter oder auch Skirennläufer Thomas Dresen, der mit 2 spektakulären Abfahrtssiegen in Garmisch und Saalbach hinter Glemm für ziemlich Furore sorgte. Und bei den Frauen, da dürfen sich Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze und Leichtathletin Corinna Schwalb, die mit 51,72 Sekunden über die 400-Meter-Distanz deutsche Meisterin in Braunschweig wurde, Hoffnung auf die Trophäe machen. Wer es letztlich wird, Katrin Müller-Hohenstein, hält sich da noch bedeckt.
Also zu den Favoriten kann ich in diesem Jahr leider überhaupt nichts sagen, weil ich vermute, dass ich damit schon zu viel verraten würde. Ich halte mich da mal komplett zurück. Ich sag nichts.
Erstmals werden in diesem Jahr übrigens nicht nur die Sportler des Jahres 2020 gekürt, sondern auch die Sportlegenden des Jahrzehnts. Bis zum 8. November, da konnten die ZDF-Zuschauer Sporthelden wie Dirk Nowitzki, Jan Frodeno, Magdalena Neuner oder Christina Vogel zu ihren Idolen der Jahre 2010 bis 2019 wählen. Zeitgleich mit dem ZDF führten die Spitzensportverbände des Deutschen Olympischen Sportbundes eine Umfrage unter Athleten durch und beide Abstimmungen, die fließen jetzt zu jeweils 50% in das Endergebnis mit ein. Klasse Idee, findet Katrin Müller-Hohenstein.
Ja, das ist eine tolle Geschichte. Eine neue Idee, die auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir dieses außergewöhnliche Jahr haben. Es hängt damit zusammen, dass wir das Jahr 2020 haben. Und da haben wir uns gedacht, wir zeichnen mal die Legenden aus, die wir ja jedes Jahr auch in Baden-Baden in diesem Saal sehen. Es ist ja unglaublich, wie viele Olympiasieger, wie viele Weltmeister, Europameister aus längst vergangenen Jahren uns da die Treue halten. Und daraus haben wir jetzt eine eigene Kategorie gemacht und auf die freue ich mich ganz besonders.
Und natürlich freut sich KMH auch wieder auf die traditionelle Preisverleihung im altehrwürdigen Kurhaus von Baden-Baden, auch wenn diese Corona-bedingt anders ausfallen wird als noch in den Vorjahren. Das große Familienfest des Sports mit hunderten geladener Gäste und unzähligen ehemaligen Sportgrößen wird aus Hygienegründen nicht stattfinden können. Für die beiden Moderatoren des Abends eine völlig ungewohnte Situation, in einem so gut wie leeren Saal zu stehen und auf fast leere Zuschauerränge blicken zu müssen.
Ja, das ist im Augenblick für mich noch gar nicht so wirklich absehbar. Also es ist kein Publikum da. Dadurch wird dieser Saal eine völlig andere Dynamik haben. Es wird vielleicht ein bisschen ruhiger sein. Aber ich will überhaupt nicht jammern. Ich finde es toll, dass wir es durchziehen. Und ich habe ja immer noch Rudi an meiner Seite. Den kann ich anschauen und mich zur Not auch an ihm festhalten. Und ich weiß, dass sich die Verantwortlichen für den 20.12. was Tolles ausgedacht haben. Das wird schon.
Die Gala Sportler des Jahres 2020 läuft im ZDF am Sonntag ab 22.15 Uhr. Und eines ist sicher, über die Ehrung werden sich die Preisträgerin, der Preisträger und natürlich die Mannschaft des Jahres sicherlich genauso freuen wie in all den Jahren zuvor. Corona zum Trotz. Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport. Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir erzählen es euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Beim Top des Tages, da wird es heute keine zwei Meinungen geben. Nicht Cristiano Ronaldo, nicht Lionel Messi, nee. Robert Lewandowski ist es, die zweite Ehrung binnen 12 Stunden, also für ihn, nachdem er gestern Abend ja zum Weltfußballer 2020 gekürt worden war. Als erster Bundesligaspieler überhaupt ist ihm diese Ehre zuteil geworden. Am Torjäger vom Dienst kam in diesem Jahr aber einfach keiner vorbei.
Er war so gut drauf, doch jetzt wurde der Höhenflug des frisch gebackenen Skiflug-Weltmeisters Karl Geiger jäh gestoppt. Wie wohl ein positiver Corona-Test. Er muss in Quarantäne. Die Nachricht ist für ihn und das deutsche Skisprung-Team natürlich der Flop des Tages. Statt weiter die Erfolgswelle zu reiten, muss Geiger jetzt aussetzen. Zum Glück hat er keine Symptome und es geht ihm gut. Drücken wir also die Daumen, dass er wenigstens bis zur Verschanzentournee dem 28. Dezember wieder mitmischen kann und die starke Form nicht allzu sehr leidet.
Geburtstagskind des Tages.
Anlässlich seines 59. Geburtstags gratulieren wir heute einer kanadischen Eiskunstlauflegende ganz, ganz herzlich. Wir sagen Happy Birthday, Brian Orser.
Sein großes Ziel, sein Traum war Olympiagold 1988 zu Hause in Calgary. Doch das schaffte er nicht ganz. Wie schon 1984 in Sarajevo reichte es am Ende nur zu Silber.
Ja, seinem Legendenstatus in seiner Heimat tat das jedoch keinen Abbruch. Der Eisheilige, diesen Spitznamen hatte man ihm auch mal verpasst, war allerdings so etwas wie der ewige Zweite, quasi das Leverkusen des Eiskunstlaufens. Denn viermal reichte es für ihn auch bei Weltmeisterschaften eben nur zu Platz 2. Erst 1987, dadurch brach er diesen Bann, wurde Weltmeister und damit insgesamt zu einem der erfolgreichsten Eiskunstläufer der 80er.
Und er war einer der sprunggewaltigsten, sowohl zu seiner Amateurszeit als auch nach Olympia 1988 als Profi, wobei ihm auch da so ein bisschen der Makler als ewiger Zweiter anhaftete, denn dann er konnte erst mal Anfang der 2000er Jahre diesen Makel dann irgendwann mal ablegen, als er vom Eis hinter die Bande wechselte, dann wurde er nämlich Trainer.
Und 2010 machte er als Trainer Yuna Kim in Vancouver zur ersten Olympiasiegerin aus Südkorea. 2014 feierte er mit dem Japaner Yusuru Hanyu ebenfalls Gold und 2015 machte er dann Javier Fernandez zum ersten spanischen Weltmeister. Insgesamt feierte er als Trainer, stand jetzt 3 WM-Titel.
Holte 2016 bei der Weltmeisterschaft in Boston mit Fernandez und mit Hanyu sogar Gold und Silber. Grund genug zum Feiern hat er also in den letzten Jahren genug gehabt. Und heute soll er es bitte auch schön tun, nämlich seinen 59. Geburtstag.
Den wird er sicherlich an der Seite seines Mannes Rajesh Tiwari feiern. Wir wünschen alles Gute, Brian Orser.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 18. Dezember 2005 erlebte die Biathlon-Welt etwas Einmaliges, eine Ergebnisliste, die auf den ersten Blick aussah wie die einer deutschen Meisterschaft, muss man sagen.
Ja, soweit erstmal nicht besonders, aber es war die Ergebnisübersicht eines Weltcups. Das Endresultat nämlich der Verfolgung der Herren in Brezno-Osrebli. Und da schrieben die deutschen Herren Geschichte. Sie belegten nämlich die Plätze 1, 2, 3, 4 und?
Natürlich 5, oder?
Nein. Weltmeister und ehemaliger Weltmeister und Altmeister Rico Groß, der hat es nicht ganz geschafft, diese Reihe so zu komplettieren. Er wurde nur 6.
Aber er hatte sich von Platz 20 vorgearbeitet und löste damit auch sein Olympiaticket für Turin ein paar Wochen später. Lassen wir aber die Beteiligten des Rennens noch einmal das Ganze erleben und sie auch einzeln hochleben. Sven Fischer gewann vor Alexander Wolf und Michael Rösch.
Die drei teilten sich bei dem Weltcup übrigens auch ein Quartier. Zimmer hießen danach nur noch die erfolgreichste Biathlon-Wiki der Weltcup-Geschichte. Ja, und Michi Greis, der wurde 4.
Übrigens hatten die deutschen Biathleten schon das Sprintrennen 2 Tage vorher dominiert. Auch da hatten sie die ersten 4 Plätze eingenommen.
Stand jetzt aktuell.
Es wird Geschichte geschrieben, wenn heute nach 3-wöchiger Pause auch die nordischen Kombinierer wieder in das Weltcup-Geschehen eingreifen werden in Ramsau am Dachstein in Österreich. Und das Historische an diesem Weltcup ist, erstmals wird auch ein Damen-Weltcup ausgetragen. Der sollte ja eigentlich schon in Lillehammer steigen, fiel dann der Absage zum Opfer. Ramsau sprang ein und nun starten heute 32 Damen aus 9 Nationen in ihren ersten Weltcup ever. Top-Favoritin ist sicher Tara Garrity Moats aus den USA. Das denkt auch Klaus Edelmann, der deutsche Trainer.
Man kann nur spekulieren. Es ist ja nicht nur die Tara. Es gibt auch noch Westvold Hansen aus Norwegen oder die Japanerin, die auch schon eine Junioren-Weltmeisterin war vor 2 Jahren. Also es sind schon mindestens 10 bis 15 Sportlerinnen, die dort um die Podestplätze kämpfen werden, glaube ich. Ich schätze trotzdem die Tara ein als gegenwärtig die weltbeste Kombiniererin. Sie hat sehr viel investiert in diesem Jahr. Sie war in Norwegen, sie war hier in Ramsau schon vor Wochen. Ich denke, dass sie natürlich das Aushängeschild ist, auch für die Damenkombination gegenwärtig auf der Welt. Und diesen wird sie auch Rechnung tragen. Aber ich glaube auch, dass wir ein Stück näher gekommen sind. Das haben nicht zuletzt die letzten Juniorenweltmeisterschaften gezeigt.
Und bei denen stand ja Jenny Novak aus Deutschland am Ende ganz oben. Die saß zusammen mit Trainer Klaus Edelmann im virtuellen Pressegespräch, aus dem diese O-Töne stammen. Aber Edelmann, der sagte auch in diesem Gespräch, er habe noch mehr heiße Eisen im Feuer außer Jenny Novak.
Die Jenny sitzt ja neben mir, Juniorenweltmeisterin, deutsche Meisterin, erste deutsche Meisterin. Die Maria, 4. bei der JWM und Silbermedaillengewinnerin im Mixteam im letzten Jahr in Oberwiesenthal. Die Sophia Maurus von Oberstdorf und die Svenja Wirth, die ja in dieser Saison umgestiegen ist in die Disziplinenkombination.
Bleiben wir aber mal bei Jenny Novak. Wie ist denn der Leistungsstand aktuell, Klaus Edelmann?
Ja, also der Stand ist ganz einfach zu sagen. Die Jenny hat im Sommer, Herbst von 7 Wettkämpfen 4 gewonnen. Hat in einzigen Alpencup-Wochenende in Klingenthal eine Siegleistung, einmal im zweiten und ist deutsche Meisterin geworden. Ist sicherlich ganz gut drauf.
Und Frage an Jenny Novak, wie ist das Medieninteresse an euch Stand jetzt?
Ich habe ziemlich viele Anfragen bekommen für Interviews oder Statements. Man muss sich dran gewöhnen. Aber es ist natürlich auch was Schönes, dass die Medien Interesse an uns haben und wir wollen ja auch unseren Sport sozusagen der Welt präsentieren und ja, ich finde es trotzdem auch schön, dass die Medien das so zeigen.
Wie kommt man denn als Kind zu einer so trainingsintensiven und auch anspruchsvollen Sportart?
Ich habe die Sportart schon immer gemacht, ich habe schon immer Spaß dran und ich glaube auch, das ist das Wichtigste, dass man den Sport überhaupt machen kann. Und ja, als es dann einfach begonnen hat, sozusagen mit COC und dem Testevent bei der Juniorenweltmeisterschaft in Kandersteg, ich denke, das war für mich eigentlich schon so ein sehr großes Erlebnis und hat nochmal so Motivation gebracht, da weiter dran zu arbeiten und weiter dran zu bleiben. Und einfach, es hat einfach so ein Zeichen gegeben, dass unsere Sportart sich weiterentwickelt. Und ja, und jetzt stehen wir hier und haben unseren ersten Weltcup. Ich denke, das ist eine sehr positive Entwicklung. Und ja, das war für mich so das Ereignis, was nochmal mehr Motivation gebracht hat.
Holt sie sich denn auch Tipps für den Weltcup von Spezialspringerinnen oder eben auch von den deutschen nordisch kombinierten Herren?
Auf jeden Fall hole ich mir da Tipps. Es ist vor allem jetzt, dadurch, dass die Svenja bei uns mit ins Team gekommen ist, für uns auch ein großer Vorteil gewesen. Wir konnten viel von ihr abschauen im Springen. Sie ist Weltmeisterin geworden im Mixteam. Klar, man schaut auch bei den Spezialspringern mal vorbei und auch bei den Herren wie bei Erik Frenzel oder Johannes Ritzek, da kann man sich ja schon viel abschauen. Und ja, wir profitieren alle voneinander und ja, unterstützen uns auch im Team, dass wir alle zusammen weiterkommen und uns weiterentwickeln können.
Und das wünschen wir der Sportart natürlich auch. Wir drücken die Daumen für die Premiere. Die Damen werden also heute einen Einzelwettkampf mit einem Sprung und einem anschließenden Langlaufrennen über 5 Kilometer bestreiten. Das Wochenende gehört dann mit 2 Sprungläufen den Herren.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf das Wochenende, den 18., 19. und den 20. Dezember. Dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, wissen wir genau, was da stattfindet. Und wir haben aus diesem riesigen Programm für euch natürlich auch ein bisschen was rausgesucht.
Natürlich, Fußball wird in allen relevanten Ligen gespielt, das wisst ihr, da seid ihr schon bestens informiert. Und in der Handball-Bundesliga, da geht der Ligabetrieb natürlich auch weiter. Und Eishockey ist ja zurückgekehrt. Seit gestern Abend wird ja wieder Eishockey gespielt in der DEL und am Wochenende ist da dann auch einiges geboten.
Ein Biathlon-Weltcup wird auch in Hochfilzen ausgetragen. Die Alpinen fahren in Val d'Isère und Gröden, die nordische Kombination, die ist in Ramsau unterwegs. Skilanglauf wird in Dresden gefahren und die Skispringer sind in Engelberg unterwegs.
Und wir wollen natürlich die Rodler und Bobpiloten nicht vergessen. Die Rodler fahren in Winterberg und die Bobfahrerinnen und Fahrer in Innsbruck.
Ansonsten könnt ihr natürlich auch BBL gucken. Stand jetzt ist also für eigentlich jeden Sportfan am Wochenende irgendwas Spannendes mit dabei.
Ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Gucken und verabschieden uns schon mal in den Weihnachtsurlaub am Montag. Also kein Stand jetzt, da braucht ihr nicht schon wieder früh aufstehen, sondern dann erst wieder am 4. Januar.
Aber dann sind wir wie gewohnt um 7.07 Uhr wieder für euch da. In der Zwischenzeit habt ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Ganz wichtig, bleibt gesund. Das ist das, was wir euch von Herzen wünschen. Abonniert aber bitte in der Zwischenzeit auch gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl unseren Podcast. Rezensiert ihn und besternt ihn gerne auch bei iTunes und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de. Denn da gibt's so viel, Malte. Ich meine, wenn man jetzt Zeit hat, oder, dann ist es doch perfekt, ein bisschen was reinzuhören.
Das ganze Weihnachtsfest über Sport für die Ohren hören, rund um die Uhr, das könnt ihr machen bei uns auf der Plattform oder mit dem Podcatcher eurer Wahl und das könnt ihr dann auch im neuen Jahr versprochen. Also ihr könnt eigentlich durchhören bis zum Jahreswechsel, bis wir wiederkommen. Wir sagen, kommt gut rüber nach 2021. Wir hören uns. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.